Herzlich willkommen zur 503. Ausgabe des Sneakpods, dem kleinen Filmpodcast mit dem virtuellen Sofa, auf dem wir heute den Film The Limehouse Golem besprechen werden. Und dazu hat sich hier gegenüber auf dem virtuellen Sofa eingefunden die Schauspielerin Claudia Nördinger.
Hallo. Und der Golem ist Robert Krüger.
Das war meine Golem-Impression, genau, die ich mir gerade so ausgedacht habe.
Ja. Passt ganz gut.
Ja, The Limehouse Golem. Ich habe noch nie was davon gehört. Claudia, worum geht's da?
Ja, es ist tatsächlich mal wieder ein Sneak-Film. Ich war in der Arthouse Sneak, der läuft Ende August jetzt an. Es ist ein britischer Film, der das Genre, naja, so viktorianisches London, Murder Mystery, unheimliche
Thriller,
Vorkommnisse
Horror, ich auch
und
gelesen
so weiter.
In der IMDb.
Genau. Ja, ich meine, das ist so ein bisschen Thriller, würde ich jetzt sagen. Würde ich erstmal ein bisschen was anderes denken, aber es ist schon so, okay, es geht letztendlich, also eigentlich ist das klassische Genre des Whodunit. Es geht darum, rauszufinden, wer dieser Limehouse Golem ist.
Ist ja genau dein Genre, ne?
Höchstens. Genau, absolut. Es ist eben ein Massenmörder unterwegs in London und Bill Nighy versucht, den zu finden. Oder versucht rauszufinden, wer das ist. Und dabei bewegt er sich auch so im, naja, Theater- und Showmilieu so ein bisschen. Und insgesamt bewegen wir uns sehr viel zwischen roten Vorhängen und dunklen Straßen. Also das Ganze ist vom Setting her eigentlich, entspricht das sehr stark dem, was man vielleicht schon so vor seinem inneren Auge hat in diesem Genre. Und ja, letztendlich geht es einfach darum, rauszufinden, wer es getan hat. Und wir beobachten Bill Nighy bei seiner Arbeit.
Ich bin jetzt so ein bisschen auch schon bei Sherlock Holmes oder so. Bin ich da ganz falsch, oder?
Ja, also der ist schon ein ganz anderer Typ. Also der ist auf keinen Fall so eine Ermittlertype, die so wahnsinnig überlegen ist oder so, sondern er hat erstmal, also im Prinzip ist es schon so, er wurde mehr oder weniger aus politischen Gründen, wurde er auf diese Ermittlung angesetzt. Und zwar, weil in den höheren Ebenen man es für sehr unwahrscheinlich hält, dass dieser Fall gelöst werden kann. Und man nicht jemanden, mit dem man noch mehr vorhat und so, verfeuern wollte dafür. Und deswegen wird er mehr oder weniger in diese Position gesetzt, damit er scheitert, wenn man es genau nehmen will.
Ah, okay. Deine Karriere ist eh für den Arsch oder ist uns egal. Ja. Mach du mal.
Und ja, und dann sehen wir eben, wie er vorgeht und was er für Leute trifft. Und ja, da gibt es ein paar bekannte Gesichter. Eddie Marson spielt mit. Eine wichtige weibliche Rolle wird von Olivia Cooke gespielt. Und dann im Theater trifft auf einen sehr exaltierten Schauspieler, der von einem jungen Schauspieler namens Douglas Booth gespielt wird, den ich nicht kannte, den ich aber sehr gut fand. Ja, und dann entspinnt sich das alles so. Ich möchte sonst gar nicht so viel sagen über, um was es da genau geht oder was für eine Art von Mordfälle das sind und so. Je weniger man weiß, desto besser, meiner Meinung nach. Also man kann im Prinzip daran, ob einen dieses Genre überhaupt anspricht, kann man schon sehen, ob der Film einen ansprechen wird. Ich bin nicht der Meinung, dass es ein wirklich sehr guter Film ist. Ich finde, er hat schon, also der basiert ja auf einem Roman von Peter Ackroyd. Den Roman habe ich nicht gelesen. Ich finde, dass man dem Film anmerkt, dass vielleicht vieles an der Geschichte so auf dem Papier sich ziemlich gut angehört hat. Dann auf dem Bildschirm finde ich es aber zum Teil ein bisschen technisch. Also für mich, mir ging es zum Zeit so, dass ich das Gefühl hatte, ich betrachte das sehr stark von außen, wie das so gemacht ist und fand das irgendwie auch so ganz nett. Allerdings bin ich der Meinung, dass eigentlich es unheimlicher hätte sein müssen oder dass man sich mehr auch so davon angegriffen fühlt oder sowas oder erschüttert ist oder sowas. Und diese Reaktion hat der Film bei mir eigentlich nicht hervorgerufen. Deswegen würde ich sagen, gut aussehender, nicht uninteressanter Film, der aber vielleicht die emotionale Wirkung, die er vermutlich haben sollte, zumindest bei mir nicht entfaltet hat.
Hm. Okay. Punkte?
Jo. Ich gebe... Also da ich Bill Nighy gut fand, eigentlich die Darsteller insgesamt gut und Douglas Booth sehr gut, gebe ich 7 Punkte.
Okay.
Auch weil ich das Genre durchaus mag. Ja.
Echt? Ich dachte, du magst es nicht. Also so Whodunit ist doch eigentlich nicht so deins, oder hatte ich das
ja,
falsch?
Ja, aber dieses viktorianisches London, das so, mag ich ganz gerne.
Ja.
Also es ist einfach, bis die Ästhetik ist eine, die mir liegt. Und also es ist so ein bisschen so wie das, was man aus Dorian Gray-Verfilmungen kennt oder sowas. Und das mag ich schon gerne. Es stimmt, diese Frage prinzipiell einfach rausfinden, wer hat's getan, ist nicht so mein Fall. Aber obwohl das an der Oberfläche das ist, worum es geht, ist das nicht so richtig das, was das Genre trägt, meiner Meinung nach hier. Ja, und die Darsteller sind wirklich sehr gut. Und Douglas Booth ist jetzt wirklich jemand, den ich mir, wo ich glaube ich erstmal rausfinden muss, was der sonst noch so gemacht hat, weil den fand ich wirklich sehr gut. Also kann man sich gut anschauen. Meiner Meinung nach kann man auch ganz gut warten, bis es irgendwann auf Netflix oder im Fernsehen oder was auch immer. Ich weiß jetzt nicht, ob man unbedingt ins Kino gehen muss dafür.
Okay.
Jo.
The Limehouse Golem ab.
Genau.
31. August, das ist ja quasi, wenn diese Sendung rauskommt, sowas wie übermorgen. Ja. Schätze ich, je nachdem, wie schnell ich mit Schneiden bin. Die nächste Kategorie.
Tjo, was kommt
hört sich so an. Das ging nicht raus. Ich mache mir einen Martini. Und was gibt's bei dir?
Bei mir gibt's leider nur Wasser mal wieder.
Okay, ja, ich muss ja immer noch meinen weißen, also meinen trockenen Wermut austrinken. Und deshalb kommt da jetzt Granit-Gin dazu und dann wird das wieder mal ein Martini. Kann man immer mal trinken. Ja, aber du hast noch mehr Filme geguckt, weshalb ich hier in Ruhe weitermixen kann, weil du sprechen musst über die rote Schildkröte.
Genau, bei mir war diese Woche so ein bisschen Animationswoche. Ich habe mehrere Animationsfilme nachgeholt oder in einem Fall auch wiedergesehen. Das war einerseits die rote Schildkröte, das ja war einer der für den Oscar nominierten Animationsfilme. Allerdings kein Kinderfilm, sondern eher ein Film für Erwachsene. Es geht um erstmal einen Mann, der auf einer Insel gestrandet ist und dort dann eine ganze Zeit alleine lebt. Das ist tatsächlich so, dass, weiß nicht, fast eine halbe Stunde oder so, er vollkommen alleine ist. Er versucht von der Insel wegzukommen und wird daran von so einer roten Schildkröte, einer sehr großen, gehindert, die zerstört sein Floß und sowas. Nein, ist es auch nicht. Und mit dieser roten Schildkröte hat er dann im Weiteren noch eine weitere Begegnung, da gibt's so ein bisschen magische Entwicklung und so, und ich möchte da nicht erzählen, was weiter passiert. Das Ganze ist animiert, es sieht sehr schön aus. Was ich wirklich toll finde, ist, dass der Film sich sehr viel Zeit dafür nimmt, diese Person eben ganz alleine sein zu lassen und auch nicht versucht, diese Lücken irgendwie zu füllen. Ich finde das ehrlich gesagt was mich in Filmen eigentlich immer anspricht, wenn Filme das schaffen, das einerseits auszuhalten, dass eine Person alleine ist und eben auch mit niemand sprechen kann oder sowas. Und aber es eben nicht, also das wird ausgehalten, aber es wird nicht irgendwie öde oder sowas. Und es wird dir trotzdem was gezeigt dadurch. Das finde ich, dass es sehr gut gemacht ist. Was mich an dem Film ein bisschen stört, ist, dass er dann im weiteren Verlauf so eine für meine Begriffe relativ penetrante so Circle of Life Philosophie vor sich her trägt. Mir ist das vielleicht auch sogar ein bisschen zu esoterisch, was er dann so macht. Er ist sehr schön anzuschauen und ich bewundere ihn durchaus, aber mir war es ein bisschen zu symbolisch, was wir dann sehen.
Okay. Ja, ich kann es mir so ungefähr vorstellen, wo das hingehen kann, ohne jetzt dich zum Spoilern zu nötigen.
Ja.
Was mir gerade noch so mit so einsamen Inselfilmen einfällt, hast du Swiss Army Man gesehen?
Nee, aber hätte ich große Lust drauf, mir den bald mal anzuschauen.
Ja, es geht mir ähnlich.
Es klingt einfach doch wie eine lustige Idee.
Ja, schon irgendwie. Okay, das war die rote Schildkröte. Ich glaube, ich sehe so ein paar Bilder vor mir, wahrscheinlich von der Oscarverleihung, von den kurzen Ausschnitten, die da immer gezeigt werden.
Also, das sieht schon sehr schön aus. Ich würde sagen, also Animation ist wirklich über jeden Zweifel erhaben. Ja, mit der Geschichte habe ich so meine philosophischen Probleme. Ich gebe auch Auch diesem Film 7 Punkte. Das ist jetzt allerdings, muss man sagen, wenn man jetzt den Limehouse-Golem und den nebeneinander stellt, da muss man schon sagen, dass die Rote Schildkröte die ungleich überlegene Kunst ist sozusagen. Aber das heißt ja nicht, dass man sich davon unbedingt mehr angesprochen gefühlt hat oder sowas.
Ja, das ist die Vergleichbarkeit von so Punkten, das ist nochmal so ein ganz eigenes Thema.
Das stimmt.
Gut. Jo, willst du noch einen hinterherhauen?
Ja, einen hau ich noch hinterher.
Okay.
Noch ein Animationsfilm aus dem Jahr 2014, Song of the Sea. Ach ja, übrigens, die Rote Schildkröte ist ja so eine Co-Produktion von Studio Ghibli und einer europäischen Produktionsfirma, was ich einen ganz interessanten Ansatz finde. Song of the Sea ist, oder das heißt auf Deutsch die Melodie des Meeres, spielt im so im irischen Mythen- und Kulturraum. Es geht um ein kleines Mädchen, das im Prinzip aus so einem, ja, so eine Art, aus so einer Art mythischem Geschlecht gehört, oder sie ist so ein mythischer Menschenschlag. Ich kenne mich nicht aus in der irischen Mythik, der irgendwie als Seehund, vom Seehund zum Mensch wird oder sowas in der Art. Und wächst aber eben auf in dieser Familie mit einem Bruder und einem Vater und sowas. Und es geht sehr viel eben ums Meer, um das Leben mit dem Meer, um die Kultur, die dahinter steht. Es ist, sieht sehr, sehr schön aus. Es ist tolle Musik. Und das ist auf jeden Fall ein Film auch für ganz kleine Kinder. Also ich habe es mit der Lydia angeschaut und es hat ihr wahnsinnig gut gefallen. Und mir hat es auch wahnsinnig gut gefallen. Also es war wirklich so ein Film, den du eben in verschiedenen Altern anschauen kannst und auf unterschiedliche Weise individuell angesprochen wirst. Es ist kein Animationsfilm, der jetzt irgendwie, wo jetzt ein Gag den nächsten jagt oder sowas. Und er ist eben auch überhaupt nicht hektisch oder sowas. Er ist einfach wunderschön anzuschauen und ganz toll gemacht, wirklich zauberhafter Film. Also den würde ich ohne Einschränkungen empfehlen.
Sehr gut. Meine Tochter hat jetzt schon so einen unfassbaren Zug auf leuchtende Bildschirme zu. Ich weiß gar nicht. Das ist schon ein bisschen erschreckend.
Ja, es ist ja ganz interessant, dass Kinder da auch ganz unterschiedlich sind. Ich habe jetzt von vielen, die Kinder so im gleichen Alter wie Lydia haben, gehört, dass die Kinder noch Probleme haben, durch den ganzen Film durchzukommen oder so, oder dass man es auch noch nicht so versucht vielleicht und so. Bei der Lydia ist es ja überhaupt nicht so. Also sie schaut den ganzen Film an und dann heult sie, weil sie noch einen schauen will.
Okay.
Insofern haben wir dieses Problem eigentlich so nie gehabt. Obwohl ich manchmal auch nicht weiß, wie viel sie dann wirklich so von der Handlung versteht, aber offensichtlich spricht sie es doch an. Und dieser Film jetzt hat sie auch beschäftigt. Hat sie heute auch wieder nachgefragt und hat eben erzählt an Sachen, an die sich erinnert und sowas. Ja, der ist
ja immer süß, wenn Kinder so Filme dann rekapitulieren oder zusammenfassen und
genau.
Da bleiben dann Sachen hängen, wo du denkst, nein, das ist alles vollkommen irrelevant, aber schön, dass du das so gesehen hast, aber nein.
Ja, genau so ist das.
Ja. Das ist immer süß. Nee, bei uns ist es natürlich im Moment noch so, Papa liegt mit dem MacBook auf dem Boden und klippert da irgendwas rum, Kind kommt angekrabbelt und nimmt ein Spielzeug und haut es auf die Tastatur. Also auf der Ebene sind Bildschirme interessant. Da leuchtet es, da muss man hin und dann macht man das, was man immer macht. Man nimmt irgendwas und kloppt es auf irgendwas anderes drauf. Und der Vater findet das nur so semi-komisch und flüchtet dann mit dem Telefon, entweder mit dem Telefon oder mit dem Pad oder Rechner woanders hin. Und dann wird er wieder verfolgt. Also man muss sich dann immer auf höhere Gefilde retten, da kann das Kind nicht hin.
Ja. Aber du, das geht schnell. Die Gefilde müssen immer höher und höher.
Ja, es ist mir klar. Ich werde ja schon vertrieben von verschiedenen Höhenstufen, in denen ich vorher mal noch sicher war.
Wir haben uns ja dann irgendwann so ein Highboard fürs Wohnzimmer angeschafft und dann irgendwann meinte der Marc so, wir brauchen 3 oder 4 Highboards, um quasi alles so in diese Höhe zu retten. Aber irgendwann haben wir dann festgestellt, dass die Lydia einfach ihren Stuhl ihren Kinderstuhl vom Tisch ans Highboard schiebt und ihn wie eine Treppe benutzt, um bis ganz nach oben zu klettern. Und dann hat sich einfach alles geholt, was so auf dem Highboard stand.
Ja, wir haben jetzt angefangen, in der Küche die Küchenschränke zu sichern.
Ah ja.
Das ist ganz cool geworden. Also da gibt es so ein System, ich weiß gar nicht, wie das heißt, ist auch egal, ich werde jetzt auch keine Werbung dafür machen, vielleicht verlinke ich es, wenn ich es finde, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo wir das her haben, müsste ich nachfragen. Und zwar ist das so, da hast du so einen Haken, den klebst du in den Schrank rein.
Naja.
Und der wird dann von außen über einen Magneten ausgelöst. Das heißt also, von außen siehst du dem Schrank nicht mal an, dass er gesichert ist.
Okay.
Du veränderst auch die Optik von deiner Küchenfront nicht. Das ist ganz schön. Dadurch, alles, was du klebst, kannst du wieder abmachen. Und selbst wenn es irgendeine Spur hinterlassen würde, dann ist es nur im Schrank und auf der Rückseite der Tür. Was ganz angenehm ist. Und dann musst du halt wissen, wo dieser Haken sich befindet. Das kennst du dir theoretisch vielleicht irgendwie mit einem kleinen Kulipunkt oder irgendwas, was man wegmachen kann, außen markieren oder so. Aber du kannst es dir auch einfach merken. Und dann musst du mit dem Magneten, das ist so ein dicker, starker Magnet, da hat man mehrere von, dann die kleben jetzt bei uns alle am Kühlschrank. Und dann musst du damit quasi an die richtige Stelle. Und dann hörst du so ein Klicken und dann geht die Tür auf. Und ansonsten, wenn das Kind dran zieht, dann rastet der Haken halt nicht aus, sondern der bleibt halt eingerastet und dann geht die Tür so 3 mm auf und das war's dann.
Mhm.
Funktioniert bisher hervorragend und damit kann man halt so den Schrank, wo das Waschmittel drin ist, ganz gut absichern. Fand ich jetzt ganz coole Idee. Hat meine Freundin irgendwo ausgebuddelt, dieses Zeug, weil ich dachte auch zuerst, wenn man so im Supermarkt gibt es ja auch oder in so Baumärkten solche Türsicherungen, dann ist das immer so fürchterlich hässliches Zeug und dann bei der Hälfte der Sachen weißt du schon genau, das funktioniert mit unserer Küche nicht und die andere Hälfte ist so hässlich, dass du sie nicht montieren möchtest und das fand ich cool, weil es so unsichtbar ist von außen. Ja, aber ansonsten ist es hier auch so. Ein paar Steckdosen habe ich gesichert und ansonsten schaut man diesem Kind halt so zu und versucht immer rauszukriegen, was man denn wohl als nächstes noch umbauen muss. Aber ich lasse es entspannt angehen. Also meistens, ja, sie ist noch nicht so viel unbeobachtet unterwegs. Das wird jetzt halt erst mehr.
Ja, na klar.
Kann man noch, im Moment kann man einfach immer noch hingehen und sagen, nein, das Kind nehmen, umdrehen, dann krabbelt es wieder in die andere Richtung. Habe ich jetzt gelernt, Objektpermanenz hat es noch nicht.
Ja.
Das ist toll. Habe ich heute aber rausbekommen, stimmt nur bedingt. Wenn das Kind meinen Laptop mal einmal gesehen hat und ich nehme das Kind und drehe es um, tue es woanders hin, dass den Laptop nicht mehr sieht, weiß es exakt, dass es sich wieder zurückdrehen muss, dass der da hinten ist. Von wegen Objektpermanenz. Also, kannst du alles, ist alles irgendwie relativ. Je nachdem, wie interessant das Objekt ist, hält es doch länger vor. Nun ja, also, dann mache ich mal einen Film.
Ja.
Das ist ein alter Klassiker sozusagen, naja, nicht ganz, aber du hast ihn schon mal besprochen in Folge 300, habe ich vergessen, ich habe es vorhin nachgeguckt, habe es leider nicht aufgeschrieben. Und zwar geht es um Monsieur Claude und seine Töchter. Kannst du das auf Französisch aussprechen? Ich kann ja kein Französisch.
Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu?
Was würde das übersetzt heißen?
Qu'est-ce qu'on a fait heißt, was hat man getan mit bon Dieu, also Dieu ist Gott, dem guten Gott. Also ich verstehe nicht ganz, was bedeutet soll. Das heißt im Prinzip, was wurde quasi dem guten Gott angetan oder was hat man mit dem getan oder sowas. Oder was ist vielleicht auch, was ist mit dem guten Gott passiert oder so. Ja, vielleicht ist das ist vielleicht sowas wie, warum hast du mich verlassen, mein Gott, oder sowas.
Okay.
Kann sein, dass das bedeutet. Aber, ja.
Was haben wir mit Gott gemacht? Steht, sagt ja, Google Translate jetzt gerade. Aber Google Translate ist eh so ein Thema, das muss ich nochmal in einer separaten Sendung aufmachen. Ja, Monsieur Claude und seine Töchter. Du hast es ja schon mal besprochen, ganz kurz. Ein gut situiertes französisches Ehepaar hat 4 gut aussehende, zumindest größtenteils gut aussehende Töchter, alle schon im heiratsfähigen Alter. Und das machen sie dann auch, heiraten. Und wir werden dann so Zeuge, wie so nach und nach die Eltern doch auf eine harte Probe gestellt werden, was ihre Toleranz angeht. Nämlich, weil die Töchter sich halt Männer aussuchen, die eben nicht der Traumschwiegersohn der Eltern sind. Vor allem, weil sie halt aus anderen Religions- oder Kulturkreisen kommen. Also die eine kommt mit einem Araber an, der natürlich Muslim ist. Die nächste hat einen Juden und die nächste hat einen Chinesen und die vierte, und das ist dann so das Hauptthema des Films im zweiten und dritten Akt, hat dann einen Schwarzafrikaner von der Elfenbeinküste, glaube ich. Und der ist dann zwar immerhin Katholik, das hat man sich ja die ganze Zeit gewünscht, einen französischen Katholiken, und wenigstens der Teil mit dem Katholik wird dann erfüllt, Und damit ködert sie ihre Eltern so ein bisschen. Und dann, wenn sie den das erste Mal antreffen und sehen, dass er halt schwarz ist, dann fällt das Kartenhaus doch wieder zusammen. Und im Grunde ist das halt ein Spiel mit Vorurteilen und mit ja, eben mit ein bisschen dieser Frage, bin ich Rassist, nur weil ich eben gewisse Wünsche für meine Töchter habe, und was passiert dann eben, wenn die eben nicht erfüllt werden, oder wenn dann eben solche bunten Sträuße an neuen Schwiegersöhnen dann da stehen, und wie weit bin ich bereit, das zu ertragen, und wann ist das Fass voll? Ich fand ihn ein bisschen vorhersehbar, ein bisschen durchsichtig so. Was ich dann einen ganz netten Kniff fand, der aber auch irgendwie, wie soll man sagen, ich fand es einen ganz netten Kniff, dass man dann es nicht so belassen hat, dass der französische Vater von diesen Töchtern, der ist ja auch schon im Rentenalter so, vielleicht 60 oder was, oder ein bisschen drüber, der natürlich die ganze Zeit immer so vorgehalten bekommt, dass er halt rassistisch ist. Das Schöne ist in dem Film, dass das Problem alle so ein bisschen haben. Also die Schwiegersöhne selbst sind sich untereinander auch nicht grün. Das wird dann erst im Laufe des Films. Dann verbünden sie sich alle gegen den Schwarzen so ein Stück weit, und das bricht dann auch wieder auf. Und dann kommt halt noch der Vater von dem Schwarzen, dann muss ja die Hochzeit organisiert werden, und da kommt dann eben diese afrikanische Familie auch noch dazu. Und das Schöne ist, das sind halt auch Rassisten, die Eltern, die halt mit den Weißen nicht können. Und da eben auch der Meinung sind, das kann nicht sein, dass der hier so eine blonde Französin heiratet und so weiter. Und dann ist halt im Grunde das Spiegelbild. Und das war dann nochmal so ein netter Kniff, der das Ganze so ein bisschen aus dieser Nummer rausholt, dass man eben, dass es nur peinlich wird. Und die Gags, die sich daraus entwickeln, in der ersten Hälfte fand ich sie anstrengend, in der zweiten Hälfte musste ich dann doch viel lachen. Insofern wurde ich ein bisschen versöhnt im Laufe des Films, und ob die Lösung dann ist, dass man die rassistischen Väter mal miteinander saufen schicken muss und dass das dann alles gut macht, weiß ich jetzt nicht, ob das so die Moral von der Geschichte ist, gebt den Männern Alkohol, dann wird das schon. Aber da muss man wahrscheinlich drüber wegsehen.
Also ich muss sagen, ich fand, glaube ich, am allerlustigsten alles, was mit den Bildern von der einen Tochter zu tun hatte. Geht ja immer wieder darum, dass sie diese fürchterlichen Bilder malt, die immer irgendwie dann aufgehängt und wieder abgehängt werden und so. Das hat mich am meisten amüsiert, glaube ich.
Die war auch die anstrengendste von allen drei Töchtern.
Ja, auf jeden Fall.
Mit ihrem komischen Kunstquatsch da.
Schlimm.
Und die war ja auch so fürchterlich empfindlich, als das Bild dann später mal nicht da hing, ist sie ja sofort in eine tiefe Sinnkrise gefallen und saß dann erstmal auf der Treppe, und alles andere, von der einen fällt die Hochzeit möglicherweise aus, ist ja alles egal, dieses Bild ist weg, vollkommen aufgelöst. Ja, die hat mich ein bisschen aufgeregt, aber das war lustig, ja, das stimmt. Ja, gegen Ende kriegt das dann so diese typische französische Screwball-Komödien-Geschwindigkeit auch, so wenn die Jungs dann verhaftet werden und dann irgendwie auf Polizeirevier, und dann alles dreht komplett ab, dann nimmt es halt so diese Louis Dufiné-artige Fahrt auf so ein bisschen, und da fand ich es dann wieder besser, auch wie gesagt, über die Moral der Geschichte darf man nicht so richtig nachdenken, aber die erste Hälfte, wo das alles so aufgebaut wurde, fand ich irgendwie hinkonstruiert und anstrengend. Aber in der zweiten Hälfte habe ich viel gelacht, ja. Ja, schön. Also Monsieur Claude und seine vier Töchter, die alle nicht tun, was er will. Aber sollen sie auch nicht. Jo. Ja, und die Schauspielerin, die vierte Tochter spielt, also die den Schwarzen heiratet, die ist die gleiche, die wir in Alibi.com kürzlich in der Sneak hatten. Ja. Und die Synchronstimmen fand ich am Anfang sehr anstrengend, aber ich habe mich daran gewöhnt. Also ich bin da irgendwie drüber gekommen. Und in diesem Fall hatte ich ja auch keine Wahl. Also OV gucken kam nicht in Frage. Ich verstehe ja kein Französisch und Untertitel mag ich ja nicht. Insofern musste ich da durch. So war das halt.
Okay.
Einen hast du noch.
Einen habe ich noch. Ich habe den Film Akira gesehen, den ich, glaube ich, vor, weiß nicht, fast 20 Jahren schon mal gesehen habe, und der hat mir überhaupt nicht gefallen damals. Das ist ja so ein absoluter Anime-Klassiker. Also es ist so eigentlich. Oh Gott. Und zwar wirklich so einer, wo eben man sagt, das ist im Prinzip einer der Filme oder der Film, der quasi das Genre reformiert und irgendwie zu was Ernstzunehmenden gemacht hat oder sowas. Also die quasi die Qualität gehoben hat und so weiter. Also revolutionär damals im Jahr 1988.
Ja, in meiner Computerspiele-Community, jeder zweite hieß irgendwie mit seinem Nickname Akira oder sowas und fand das irgendwie total, und ich habe immer gedacht, what, wer, warum, und weil ich den auch nie gesehen habe. Also jetzt erzähl mir, muss ich das gucken?
Ja, also ich habe ihn, wie gesagt, schon vor langer Zeit schon mal gesehen. Damals hat er mir überhaupt nicht gefallen. Allerdings damals hatte ich auch überhaupt keinen Kontext. Und jetzt, gut, kenne ich mich mit Anime ein bisschen besser aus und so. Und dann dachte ich, okay, vielleicht ist meine Reaktion auf ihn jetzt anders. Habe ihn noch mal gesehen. Ich muss zugeben, er hat mir wieder nicht besonders gefallen. Es ist so, ich meine, das ist ja so ein, es ist, also meiner Meinung nach ist es ein philosophisch aufgeblasenes Konstrukt. Es geht ja um, also Tokio wurde zerstört im Dritten Weltkrieg in den 80ern, und dann eben ein paar Jahrzehnte später haben wir Neo-Tokio, und da sind solche Motorradgangs, die da in der Gegend fahren. Es gibt Unruhen und Proteste und Militär und Brutalität ohne Ende. Also der Film ist wahnsinnig brutal, das muss man auch sagen. Und dann gibt es so eine Geschichte, da will ich auch nicht so zu sagen. Letztendlich stellt der Film so Fragen darüber, gibt es irgendwie eine Energie, die uns auch zu Höherem befähigen könnte, oder gibt es eben so übermenschliche Kräfte, was könnte dadurch entstehen, wie ist alles verbunden miteinander und so. Meiner Meinung nach ergibt diese ganze Philosophie in weiten Teilen eigentlich keinen Sinn und ist aufgebauscht auf eine Weise, die mich auch nicht besonders anspricht. Ich habe ein Riesenproblem damit, dass die Charaktere für mich wahnsinnig, ja, so holzschnittartig bleiben. Ich habe einfach zu keiner der Figuren wirklich eine Bindung aufgebaut. Und dann ist es so, dann gibt's auch so Elemente, wie immer wieder laufen zwei Figuren irgendwo rum und im Prinzip erklärt eine der anderen, was zuvor passiert ist oder was wir nicht gesehen haben oder so. Oh. Also ich finde, dass der Film sehr, sehr, sehr viele Mängel hat, wirklich. Ich glaube schon, dass es auch damit zu tun hat, dass es einfach eine Geschmackssache ist. Die Ästhetik liegt mir nicht besonders. Ich sehe schon, was mit Sicherheit im Zeitkontext sehr beeindruckend war. Die Sache mit den Motorradgangs, die auch so nach 80er Jahre wirkt eben, naja, nicht so wundersam, aber okay, soll ja in der Zukunft spielen. Das hat auf mich auch so ein bisschen albernen Eindruck gemacht. Ich glaube wirklich, ein Riesenproblem ist eben, dass mir jetzt so der Zeitkontext total fehlt und ich das jetzt eben nach heutigen Maßstäben bewerte. Aber für mich bleibt, also ist es nicht einer dieser Filme, den du eben Jahrzehnte später anschaust und ihn genauso toll findest wie die Leute damals. Also zu diesem, irgendwie diese Form von dann Next Generation Fangirl Verhalten wäre ich in Bezug auf diesen Film auf keinen Fall in der Lage. Ich habe nicht mal so ein Problem damit, dass er wahnsinnig brutal ist und zum Teil auch ohne wirklich erkennbaren Grund. Ja, ich respektiere die Leistung. Ist durchaus auch so, viele Elemente, die in dem Film vorkommen, erkennt man, wenn man zum Beispiel jetzt, wie ich eben, Evangelion gesehen hat, dann weiß man natürlich, dass vieles von dort kommt, also dass Akira wahnsinnig einflussreich fürs Genre war und so. Aber ich finde irgendwie, man kann das alles auch zur Kenntnis nehmen, ohne jetzt zu behaupten, dass Akira heute noch als irgendwie unglaublich guter Film gelten muss. Für mich ist er das ehrlich gesagt nicht.
Okay.
Ja.
Ja, das macht mir jetzt keine große Motivation, mir das jetzt noch anzugucken.
Der Sales Pitch.
Ja, nee, eigentlich bin ich ja froh drüber, weil Zeit ist knapp und so.
Er ist auch relativ lang, ist ja über zwei Stunden. Ja,
danke. Weil es ist so ein Film, den, wo ich das immer so ein bisschen als Bildungslücke im Kontext von Nerdtum empfunden habe. Mhm. Weil der halt so vielen Leuten in meiner Filterbubble so wichtig war irgendwie und an mir halt komplett vorbeigegangen ist, weil dieses ganze Anime-Zeug an mir vorbeigegangen ist. Ich habe ja dann diese Evangelion-Geschichten auch zumindest zum Teil angeschaut und da auch damals, glaube ich, als wir das dann, das war ja mal so ein langes Thema hier bei uns in der Sendung vor, weiß nicht, 200 Folgen oder so, auch zu Protokoll gegeben, dass ich da nicht so richtig viel mit anfangen kann. Aber wie gesagt, ein paar Leute, die mir damals wirklich wichtig waren, mit denen ich mich oft getroffen habe, deren Nickname in der ganzen Online-Welt war halt Akira. Da sieht man ja, wenn man sich das aussucht als eigener Nickname, dann muss das ja was mit einem gemacht haben. Und ja. Ich habe das halt nie irgendwie hinterher recherchiert, warum, wieso, weshalb. Es war mir halt so, okay, so nennt er sich, Punkt. Machst du mir nicht unbedingt so hier den Dings, dass ich das aufholen muss.
Also ich habe auch so das Gefühl, wenn man sich quasi diesen Namen nimmt und sowas, das hat, glaube ich, sehr viel damit zu tun, dass eben in dem Moment des Aufwachsens, wo man mit diesem Film dann zum ersten Mal in sehr viel jüngerem Alter als wir jetzt konfrontiert wird, er einem vielleicht Dinge sagt, die ich jetzt so nicht mehr nachvollziehen kann. Dass eben es da Querverbindungen gibt, die dann später vielleicht nicht mehr so existieren. Ich habe ja den Film jetzt auch im Kontext von so einem Filmclub, so einem virtuellen Filmclub angeschaut, wo einer, also und zwar der den Film ursprünglich vorgeschlagen hat, dessen jetzt Rezension, nachdem er jetzt, ich weiß nicht zum wievielten Mal der den Film jetzt angeschaut hat, aber er hatte ihn davor eben auch eine Weile nicht mehr angeschaut. Und das war sehr interessant, was er jetzt darüber gesagt hat, weil im Prinzip war seine Rezension so ein bisschen so, okay, irgendwie steht er jetzt doch nicht mehr so, der Film, wie er in seiner Erinnerung war. Und es war fast so ein bisschen so, als hätte er sich mit seiner Rezension jetzt eigentlich von dem Film verabschiedet. Also er hat am Schluss auch geschrieben so, vielleicht war es das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Was eben nicht bedeuten soll, dass das quasi diese Verbindung, die er zu dem Film hatte, dass das keine Bedeutung mehr hat. Aber das ist eben einfach sehr stark in quasi im eigenen Aufwachsen kontextualisiert und sowas. Und ja, also der Film hat schon ein paar Elemente, er hat auch ein paar Szenen, die so sehr surreal sind, die ich sehr interessant fand. Und gegen Ende finde ich auch, also wird es für mich auch eher noch mal interessanter und so, aber insgesamt. Also von mir wäre es keine Empfehlung. Ich weiß, wir haben ein paar Hörer, die den Film auch sehr gut kennen. Würde mich sehr interessieren, was sie dazu zu sagen haben.
Ja, mit wahrscheinlich, du hast keine Ahnung und überhaupt.
Mit Sicherheit, ja. Also ich würde auch, ich würde eben auch auf jeden Fall sagen, es gibt bestimmte Arten von Anime, die ich sehr liebe. Ich habe Evangelion, die Serie, auch mir angeschaut, da Stefan Kudi mir damals zur Verfügung gestellt hat. Und ich habe das auch sehr genossen und fand das sehr interessant und sowas, aber ich habe höchstens so Anfängerwissen über diese Art von Anime jetzt. Insofern, ich bin natürlich keine Expertin oder sowas. Ich kann nur darauf reagieren, wie der Film auf mich wirkt. Und wenn jetzt jemand sagt, ich weiß einfach zu wenig, um zu verstehen, was daran so toll ist, dann hoffe ich auf eine Erklärung in den Kommentaren.
So be it, genau. Also, die Kommentare auf sneakpod.de stehen euch offen. Erklärt es uns. Filme haben wir soweit durch, ne? Wir sind schnell heute. Ich sehe gerade, die Sendung ist noch relativ kurz. Aber so ist das dann halt.
Ja, haben wir sonst noch was?
Boah, ich könnte noch berichten von Dingen, die ich erlebt habe. Vor allem bin ich jetzt Elektroauto gefahren. Bist du schon mal Elektroauto gefahren?
Ich bin mit dir, glaube ich, schon mal Elektroauto gefahren, oder nicht?
Oh, das müsste dann irgendwann mal zur Sneak gewesen sein oder so, ne?
Ja, genau. Ich glaube, wir sind mal mit Elektroauto gefahren, weil da hat uns so sehr irritiert, dass wir so leise sind.
Ja, und, genau.
Und man immer Angst hatte, dass man irgendeinen armen Menschen überfährt.
Das war dann eins der frühen Elektroautos. Ich glaube damals, mich zu erinnern, dass das ein Citroën C0 damals gewesen ist. Mittlerweile gibt's ja, das ist ja so eine eigenartige Kiste gewesen, die so von außen so komisch spacig aussieht und wo man von außen so beim ersten Blick sagt, ach, so ein Elektroauto, deshalb sieht das so seltsam aus, ungefähr in die Richtung. Was ich jetzt gefahren habe, war der E-Golf. Und der ist genau das Gegenteil. Also dem siehst du von außen eigentlich seine Besonderheit sozusagen nicht an. Also das ist ein ganz normaler 7er Golf, sprich das neueste Modell, so, der sieht aus wie alle anderen Golfs auch, und wenn du nicht weißt, worauf du achten musst, also zum Beispiel, dass du von hinten guckst und siehst, er hat keinen Auspuff, oder dass du von außen schaust und siehst alle kleinen, lustigen farblichen Applikationen, die er so hat, vorne im Kühlergrill und in den Lampen oder hinten im VW-Logo, sind alle blau. Wenn das blau ist, dann ist es bei VW irgendwas mit Elektro. Wenn du das nicht weißt und nicht so bewusst die kleinen Details wahrnimmst, dann ist das auf den ersten Blick einfach ein Golf. Und wenn du dich reinsetzt und damit fährst, ist das auch auf den ersten Blick ein Golf, was sehr angenehm ist, weil es eben nicht groß rumtut und sagt, hier, ich bin jetzt irgendwie Space Future irgendwas und 700 Displays die in deine Richtung wirft und überall blinkt und macht und tut. Du kannst dir dieses komische Energieflussdiagramm, was jedes Elektroauto aus Gründen, die ich nicht verstehe, auch haben muss, wo man dann irgendwie sieht, jetzt geht der Strom aus der Batterie in die Motoren und dann nehme ich Gas weg und dann geht der Strom von den Rädern über Rekuperation wieder zurück in die Batterien. Und wenn einem das einmal einer gesagt hat, so ja, wenn du dich rollen lässt, dann macht es Stromrückgewinnung durch Generatoren, die dies sozusagen die Räder treiben deinen Generator an und dann kriegst du Strom zurück, was eine gewisse Bremswirkung macht und wenn du dann vorausschauend fährst und eben nicht so viel wirklich echte Bremsscheiben benutzt, die ja im Grunde nur Wärme produzieren, die dann an die Umwelt abgegeben wird, sondern wenn du ein bisschen vorausschauender fährst und den Generator dich abbremsen lässt und nicht die Bremsscheiben dich abbremsen lässt, dann kannst du damit deine Reichweite verlängern, weil du eben Energie zurückbekommst, die wieder zurück in die Batterien geht. Zwar nicht annähernd in dem Ausmaß, in dem du sie vorher reingesteckt hast, um so schnell zu werden, aber eben ein kleines bisschen kriegt man dann wieder zurück. Wenn einem das mal einer gesagt hat, dann braucht man diese blöde Grafik auf diesem Display, die andauernd die Farbe ändert, nicht und schaut die wahrscheinlich auch nie wieder an. Aber wenn man das erste Mal in ein Elektroauto einsteigt, dann ist es immer obligatorisch und in jedem Test und überall, in jedem Foto, überall sieht man immer diese bescheuerte Grafik. Was schon interessanter ist, ist dir anzeigen zu lassen, wie viel du da zurückbekommen hast. Es also gibt so einen Rekuperationsgrafen, den kannst du dir auch einblenden lassen. Das ist sehr viel aussagekräftiger, weil du weißt du eben, wie gut du das tust und ob du wirklich vorausschauend fährst oder ob du da vielleicht beim letzten Mal besser warst oder so. Das ist der erstaunliche Effekt, den Elektroautos auf mich haben und den ich auch öfter mal so lese, wenn ich online irgendwie so Blogs lese oder Tests lese von Elektroautos. Man fährt sehr viel vorsichtiger und sehr viel gesitteter irgendwie, weil man halt immer von diesen Anzeigen und von dieser Reichweitenangst, die wir alle auch immer haben, da ist die Batterie leer, dann komme ich nicht mehr weiter. Man wird dazu erzogen und man macht das auch ganz automatisch, irgendwie strombewusst oder verbrauchsbewusst zu fahren und zu versuchen immer, da vorne bremsen sie, dann nehme ich jetzt schon mal Gas weg und dann kriege ich Strom zurück. Und habe ich gerade Gas weg gesagt? Dann nehme ich immer Strom weg, muss es glaube ich heißen. Und dann fährt man halt so. Das ist ein interessanter Effekt, obwohl die Dinger durch diesen enormen Drehmoment, also nicht enormen Drehmoment, sondern so ein normales Benzinauto hat ja irgendwie, was weiß ich, wenn man heute, oder so ein Diesel heutzutage, so ein guter 2-Liter Diesel von VW, der hat vielleicht so 300 Newtonmeter oder sowas ungefähr, aber die 300 Newtonmeter, die hat er erst so ab 1500, 2000 Umdrehungen oder so Motor. Das heißt also, irgendwie musst du erstmal so ein gewisses bisschen Geschwindigkeit haben, bevor der so richtig seinen Schub entwickelt. Und das Geile an diesen Elektromotoren ist halt, die haben vielleicht nur 240 Newtonmeter, aber die haben sie halt ab der nullten Umdrehung, also sofort. Mhm. Mit anderen Worten, du trittst aufs Gaspedal und das Ding reißt dich aus dem Stand vom Fleck weg. Das ist wirklich beeindruckend. Weiter oben raus sind dann sicherlich heutige moderne Diesel vielleicht sogar kräftiger und ziehen mehr Fisch vom Teller. Aber der Ampelsprint ist schon beeindruckend mit einem Elektroauto. Und das ist auch wirklich so, du trittst drauf und es quietscht an allen Rädern und das Ding, das springt nach vorne, ist krass abartig. Also wahrscheinlich Leute, die jetzt irgendwie, weiß nicht, wenn unter unseren Hörern irgendjemand ein 500 PS Auto fährt, dann wird er wahrscheinlich nur müde lächeln, aber für das Stärkste, was ich so normalerweise so in meinem Leben gefahren bin, sind so irgendwie so 240, 250 PS. Und die sind oben raus sehr viel performanter natürlich als die Elektroautos, fahren auch sehr viel schneller. Der E-Golf fährt, glaube ich, nur 160, also für ein Autobahnauto ist es nicht. Aber untenrum so als Stadtauto oder vielleicht für so ein bisschen Landstraßengehetze macht das schon viel Spaß. Und trotzdem, dass das so ist, dass die so enorm krass abgehen, fährt man total verbrauchsschonend, was eigentlich ja absurd andersrum ist, als man erwarten würde. Jetzt hat man so ein Ding, was enorm viel Spaß macht beim starken Beschleunigen und genau das macht man dann zweimal und dann guckt man darauf, was das jetzt an Kilometern gefressen hat und dann denkt man sich, oh Gott, nein, nicht nochmal und fährt total brav wieder. weil diese Reichweite immer so das Thema ist. Aber grundsätzlich muss ich sagen, der E-Golf, angenehm, zurückhaltend, ein Auto, das in erster Linie mal einfach ein Golf ist und da kein Aufhebens drum macht, dass es ein E-Auto ist. Wenn man dann in dem Bordcomputer da so ein bisschen rumsucht, dann findet man die entsprechenden Menüs. Und natürlich hast du eben beim Blick da, wo normalerweise der Drehzahlmesser ist, da ist halt so eine Anzeige, die irgendwie sagt, du verbrauchst jetzt Strom oder du kriegst gerade Strom zurück. Und wenn du verbrauchst, dann eben wie viel du verbrauchst und wenn du zurückkriegst, wie viel du zurückkriegst. Das ist so ein Ecometer oder wie auch immer man das nennen will, statt eben Drehzahlmesser. Und wenn du dann da hinguckst, wo normalerweise die Tankanzeige ist, dann ist da halt nicht diese kleine lustige Zapfsäule mit diesem kleinen Schlauch da dran, die man da normalerweise immer hat, sondern da ist da halt eine Batterie an der Stelle. Aber ansonsten ist es halt auch dasselbe kleine Instrument, was so zwischen 100% und 0% irgendwie sagt, wie voll das jetzt noch ist. Und nach einer Weile Fahrt macht man sich von dieser Kilometerangst dann auch irgendwann frei und fährt einfach und merkt, ja, okay, ich habe noch halb voll, das passt. Ich bin sowieso schon über die Hälfte von dem, was ich heute fahren will, bin ich drüber. Und es ist aber noch mehr, also ich bin vielleicht 70% von der Strecke, die ich fahren will, bin ich gefahren und bin aber noch bei 60% Akku, also wird das alles hinhauen. Und dann hörst du auch auf, darüber nachzudenken und fährst das wie ein ganz normales Auto. Und ja, es ist glaube ich, ein Stück Weg dieser Normalisierung von Elektroautos, dass sie jetzt eben nicht mehr so komisch spacig aussehen oder irgendwie was zwingend Besonderes oder dann diese ganzen japanischen Dinger, die alle fürchterlich hässlich sind, sondern du kannst jetzt einen Golf kaufen, der ein E-Auto ist und jetzt hört man natürlich solche Geschichten, dass irgendwie VW-Händler die Dinger nicht da haben und Leute, die versuchen, einen E-Golf mal Probe zu fahren, bevor sie ihn kaufen, dann zum Händler gehen und der Händler sagt, ja, bestellen können wir den. Zum Probefahren haben wir ihn aber nicht da. Und das ist natürlich ärgerlich, habe ich jetzt schon mehrfach gehört, diese Story. Ich habe es selber nicht ausprobiert, aber man hört das online von verschiedenen Leuten, dass Probefahrten mit dem Ding wohl irgendwie unmöglich sind. Ich hatte jetzt in Frankfurt ist relativ einfach, weil die Dinger hier beim Carsharing einfach dabei sind. Es war jetzt nicht das 2017er Modell, also wenn man jetzt einen neuen E-Golf kaufen wollen würde und würde die Testfahrt sozusagen mit Carsharing absolvieren wollen, dann beißt man da auch auf Granit, weil das war das alte Modell. Insofern da taugt es nicht für den Test dessen, was man jetzt dann wirklich kaufen würde. Aber es ist ein, also ich sehe jetzt wieder ein bisschen positiver in die Elektroauto-Zukunft, was ich ohnehin schon tue, aber mit dem Ding jetzt so muss man sagen, okay, Tesla ist weit vorgestürmt und die ganzen klassischen Autohersteller sind derbe abgehängt worden. So den Eindruck konnte man gewinnen, aber mit dem E-Golf muss ich sagen, das kann doch was werden mit unseren deutschen Autoherstellern. Vielleicht kriegen sie die Kurve noch. Denn das Ding funktioniert und macht einen ausgereiften Eindruck. Das war der Auto-Zukunftsberatungskaufteil im Sneakpot.
Okay, klingt nicht schlecht.
Ich könnte mir ja durchaus vorstellen, mir ein Elektroauto zu kaufen, aber ihr habt ja ein Grundstück. Habt ihr eigentlich einen eigenen Parkplatz bei euch?
Ja.
Und da habt ihr da auch, also könntet ihr da Strom hinlegen?
Ja, könnten wir.
Dann werdet ihr doch die Kandidaten für ein Elektroauto.
Also bei uns wäre es durchaus möglich, ja, stimmt.
Ja.
Und ich meine eben auch die Entfernung für den Markt nach Bad Soden, das ging halt auch, ne?
Ja, der neue E-Golf, also nicht der, den ich jetzt gefahren bin, sondern das 2017er Modell, hat eine Reichweite nach diesem aktuellen Fahrzyklus, nach dem heutzutage Verbrauch ermittelt wird, NEFZ heißt der, da erreicht es 300 Kilometer und man sagt, dass es realistische 200 sind, die du fahren kannst mit einer Ladung. Und dann brauchst du an einer herkömmlichen Haushaltssteckdose, brauchst du so 6 bis 8 Stunden, um ihn wieder voll zu kriegen. Wenn du dir von deinem Stromanbieter so eine Starkstromleitung hinlegen lässt, die dann, das ist aber dann ein Aufwand, der vierstellig wird, sich sowas dahin basteln zu lassen, dann geht das auch deutlich schneller. Aber ich sag mal, wenn du an dem einen Tag mit den 200 Kilometern zur Arbeit und zurück und noch beim Rewe vorbei und dann wieder an die Steckdose über Nacht und morgens ist das Ding wieder voll. Und für die eine Urlaubsreise musst du dann halt beim 6. Auto holen. Dann ist das machbar. Und ich wäre Also ich hätte voll gerne, würde ich als nächstes Auto so ein Ding kaufen, aber ich habe halt, ich wohne halt in einem Mehrfamilienhaus und habe keinen eigenen Parkplatz und da braucht man dann, glaube ich, schon eher so 400-500 Kilometer Reichweite, um sagen zu können, okay, einmal die Woche oder anderthalb Mal die Woche fahre ich im Schnitt irgendwo hin und stelle das Ding irgendwo anders an so eine Schnellladesäule. Jeden Tag woanders hin an so eine Schnellladesäule ist vielleicht auch ein bisschen viel.
Ja, das stimmt.
Gut, ich zur Arbeit würde ich sowieso nicht mit dem Auto fahren, da kriege ich keinen Parkplatz, laufe ich hin, aber nichtsdestotrotz, man fährt ja schon mal hier und da.
Ja, also wir wären auf jeden Fall Kandidaten für sowas, allerdings wofür wir eigentlich keine Kandidaten sind, überhaupt einen Neuwagen zu kaufen oder so viel Geld in die Hand zu nehmen für ein Auto. Das ist einfach dafür, das ist in unseren Prioritäten einfach nicht so vorgesehen. Insofern ist es nicht so wahrscheinlich, dass wir uns sowas irgendwann in näherer Zukunft anschaffen.
Ja, ich weiß nicht, wie viel Bedarf an einem Auto habt ihr eigentlich so? Wahrscheinlich auch nicht so richtig viel, oder?
Ja, also der Marc fährt zur Arbeit mit dem Auto.
Ja, okay, immerhin. Ja. Weil bei uns im Moment fährt ja niemand regelmäßig irgendwo hin. Mhm. Also eigentlich ist unser Autobedarf relativ gering. Deshalb decken wir den ja auch ganz gut aus Carsharing einfach.
Ja.
Da hat man immer jederzeit das zur Verfügung, was man gerade braucht. Mit viel Gepäckraum oder wenig Gepäckraum oder nur für zwei Leute oder mit Babysitz oder ohne. Oder das ist ganz praktisch. Mal fährt man smart, mal fährt man irgendwie 9 Sitzer, je nachdem. Gut, ja, also okay. Dann war das mein Teil zum Thema Elektromobilität, was ich ausprobiert habe. Wir waren am See, das war schön.
Hervorragend.
Der war auch von der Entfernung so, dass ich eigentlich nicht wirklich realistisch Angst haben musste, dass die Batterie leer geht. Ja, okay. Dann machen wir den Deckel zu.
Das war's von uns, oder?
Ja, ich glaube. Eine vergleichsweise kurze Sendung für das, was wir manchmal sonst jetzt in letzter Zeit abliefern, aber es fehlt hier natürlich jetzt auch der Beitrag vom Herrn Giesbert. Macht aber nichts. Ihr habt 4 Filme in der Besprechung bekommen. Das sollte Sneakpod-mäßig ein volles Programm sozusagen gewesen sein. Und in der nächsten Woche geht es ja dann weiter mit neuen Filmen und neuen Smalltalk-Themen. Da schaltet ihr dann wieder ein zur 504. Folge, die in der kommenden Woche rauskommt. Das war die 503. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.